Werden Roboter unsere Welt übernehmen oder werden wir sie bald als ebenbürtige Erdenbewohner behandeln? Die Diskussion kam in den letzten Wochen mal wieder in Gang. Auslöser war ein YouTube-Video der zu Google gehörenden Firma Boston Dynamics, in dem die neueste Version des Roboters Atlas vorgestellt wird.
Und der hat durchaus Ähnlichkeit mit einem Menschen und bewegt sich auch fast schon so. Er hat zwei Arme, zwei Beine, einen Rumpf und einen Hals aus Metall und Plastik. Damit sieht Atlas tatsächlich aus wie eine Vorstufe zu den künstlichen Menschmaschinen in Science-Fiction-Filmen. Matthias Finger über den Roboter Atlas.
Er wackelt durch den Schnee wie ein Einjähriger, der gerade laufen lernt. Atlas tänzelt kurz auf dem Fleck, nur um seinen Weg mit kleinen Trippelschrittchen fortzusetzen.
Ja, doch, Atlas wirkt wie ein Mensch. Irgendwie. Sein Habitus, die Gliederung seines Körpers, Durchschnitt eben. Die Natur scheint doch das beste Vorbild zu sein.
Seine Beine streckt Atlas nie ganz durch. Er sieht immer so aus, als hätte er gerade in die Hose gemacht. Zielstrebig läuft er zu einer Tür, öffnet sie und verschwindet nach draußen.
Sucht Atlas die Freiheit? Mit 28 hydraulischen Gelenken wackelt er ihr scheinbar entgegen. Die Welt nimmt er mit einer Stereokamera und Lichtradar wahr, wie die selbstfahrenden Autos von Google. Dem Internetriesen gehört auch die Roboterschmiede Boston Dynamics. Technologieanalyst Andrew Wolf.
Er kann sich unter Bäumen bücken. Er findet sein Gleichgewicht und läuft Umwege. Dieser Roboter sieht aus wie die physische Ausformung künstlicher Intelligenz, die wir sonst nur im Softwarebereich erwarten. Es ist so beeindruckend, weil der Roboter wie einer von uns läuft, allerdings ohne Kopf.
Der Roboter löst auch Emotionen aus. Bei uns Menschen. Wir haben Mitleid, wenn er von seinen garstigen Entwicklern umgeschubst wird.
Atlas kauert auf dem Boden, wie ein riesiges, neugeborenes Kaninchen. Ein paar Sekunden scheint er über die Attacke nachzudenken. Wie gemein. Dann rappelt er sich hoch und läuft stoisch weiter.
Rachegedanken sieht man dem Roboter nicht an. Bisher kann er nur Pakete in Regale hieven. Mit viel Mühe. In ein paar Jahren könnte er auch Pizzas ausliefern, Windeln wechseln und verstopfte Klos reparieren. Vielleicht. Auf Twitter wird bereits das Ende der Menschheit beschworen. Hollywood hat beim Verankern von Feindbildern ganze Arbeit geleistet. Doch Atlas Aussehen erinnert tatsächlich an einen trashigen Filmbösewicht.
Er ist kein Mensch. Er ist eine Maschine. Er ist der Terminator.
Die US-Armee hat viel Geld in Atlas gepumpt. Ganz sicher wollen ihn die Generäle irgendwann mal auf dem Schlachtfeld sehen.
Ein sich selbst antreibender Roboter tut hier auf dem Erdboden genau das, was Drohnen in der Luft machen. Diese Roboter werden zunächst in der Landesverteidigung, im Gesetzesvollzug, beim Umgang mit giftigen Abfällen und in gefährlichen Situationen verwendet. Zum Schutze des menschlichen Lebens vor großen Risiken.
What you're really doing is protecting a human life from grave risk exposure.
Roboter wie Atlas haben großes Potenzial, als Helfer des Menschen und als Waffe. Ob sie Heil oder Unheil bringen, entscheidet der Mensch.
Der dann aber auch dafür sorgt, dass die Forschung und Entwicklung dieser Roboter immer weiter vorangetrieben wird und gleichzeitig total überrascht davon ist, wenn er dann doch irgendwie menschlich aussieht. So wie eben der Atlas-Roboter von Boston Dynamics, der hat zwei Arme, zwei Beine, wirkt etwas unbeholfen und dadurch wie ein Mensch und wir sind davon überrascht.
Ja, und das wirft natürlich die Frage auf, wenn schon ein Video diese Menschlichkeit assoziiert, wie gehen wir denn erst mit solchen Robotern um, wenn sie tatsächlich Teil unserer Arbeits- oder vielleicht sogar der privaten Welt werden, etwa als Pflegeroboter? Darüber haben wir mit dem Informatiker und Kommunikationswissenschaftler Jan-Peter Kleinhans von der Stiftung Neue Verantwortung gesprochen.
Als erstes wollten wir von ihm wissen, wie genau der Atlas-Roboter funktioniert. Sind diese humanoiden Maschinen mehr oder weniger feste Abläufe einprogrammiert oder kann die Software selber neue Dinge lernen?
Der Atlas ist ja jetzt gerade der populärste, aber die haben ja noch viele andere Projekte, zum Beispiel Cheetah, der rennt eben auf vier Beinen, ähnlich dem Laufmuster eines Geparden. Dann haben die noch so einen Springroboter. Und der Fokus ist, das macht auch Sinn, dadurch, dass Boston Dynamics vom amerikanischen Militär finanziert wird, dass es um Rettungsaktionen geht oder um Unterstützung von Soldaten. Weil die haben quasi auch so einen Lastenesel entwickelt, der dann eben hunderte von Kilo an Gepäck für Soldatinnen und Soldaten mittragen kann. Und wenn man sich dieses Setting überlegt, dann ist es unglaublich hilfreich, wenn der Algorithmus lernfähig ist. Ich wäre jetzt vorsichtig, da direkt den Brückenschlag zur KI zu machen. Der Roboter hat dann aber einen Vorteil, wenn er eben nicht vorher über Daten gefüttert werden muss, in welchem Terrain bist du oder welchen Weg sollst du jetzt entlanglaufen, sondern wenn er durch seine Sensorik und durch sein Lernverhalten selbst feststellt, ich bin hier in moorigem Untergrund, ich muss meine Trittfolge erhöhen, um dich einzusenken. Oder wie es ja auch der Atlas gemacht hat, sowas ganz Simples wie, meine Kiste wird ständig wieder runtergeschlagen, ich muss die immer wieder aufheben. Gerade in dieser Beziehung, um möglichst anpassungsfähig auf das Einsatzszenario, jetzt im Sinne des Militärs, und auf das Gelände, auf die Umgebung zu sein, sind lernfähige Algorithmen da das langfristig einzig Sinnvolle. Alles andere würde dann nur im Labor toll funktionieren. Man könnte es auf einen bestimmten Punkt hin optimieren und diese eine Sache könnte der Roboter richtig gut. Aber wenn man ihn dann in die Wildnis stellt, dann hat er schon verloren, weil der Algorithmus kann sich an diese Umgebung dann nicht anpassen, wenn er nicht lernfähig wäre.
Nun muss ja nicht nur der Roboter bestimmte Fähigkeiten mitbringen und tut er ja auch, wie wir jetzt gesehen haben, sondern auch der Mensch muss ja mit dem Roboter umgehen können, muss ihn in irgendeiner Form bedienen können. Gibt es da eigentlich noch klassische Benutzerschnittstellen oder wie viel Wissen, wie viel Erfahrung braucht ein Mensch für den Umgang mit solch einem Roboter?
Wenn wir es jetzt wieder auf Boston Dynamics beziehen, dann ist das Ziel natürlich, dass es den Soldaten unterstützt. Zum Beispiel dieser Lastenroboter funktioniert mit einem ganz normalen, mit so einer ganz normalen Art Gamepad, wie man es vielleicht von seiner heimischen Xbox 360 oder von der PlayStation oder so kennt. Es macht ja auch Sinn, dass man automatisch damit vertraut ist, mit dieser Handhabe. Und er hat ein Fußband. Das heißt, irgendeine Soldatin oder ein Soldat bekommt einen kleinen Sender an den Fuß und diesem Sender folgt der Lastenesel einfach. Genau das sieht man ja auch in anderen Robotikprojekten, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel zur kindlichen Betreuung gehen, gab es in den letzten Jahren viele Projekte, die genau diese Schnittstelle von Mensch zu Maschine eigentlich völlig transparent gemacht haben. Ein tolles Beispiel finde ich da ein kleiner Dinosaurier, der letztes Jahr von einem Silicon Valley Startup vorgestellt wurde. Der benutzt die künstliche Intelligenz von IBM, Watson, und hat dazu eine Schnittstelle übers Internet. Und das Kind kann irgendwelche Fragen stellen. Zum Beispiel, warum fällt ein Flugzeug nicht vom Himmel? Und dadurch, dass der Roboter das Kind kennt oder zumindest schon eine Zeit lang begleitet hat, antwortet er anders, wenn es ein 3-jähriges Kind ist oder ein 5-jähriges oder ein 9-jähriges. Und auch den aktuellen Lernstand des Kindes versteht er auch und antwortet dann nicht einfach, indem er den ersten Absatz von Wikipedia vorliest, sondern indem er vielleicht bei dem 5-jährigen Kind sagt, das Flugzeug fällt nicht runter, weil es so schnell fliegt. Und bei dem 9-jährigen kommt dann schon ein bisschen Aerodynamik ins Spiel. Da verschwindet völlig die Schnittstelle, weil das Kind muss überhaupt nicht wissen, okay, ich muss jetzt den Knopf drücken oder ich muss swipen, was ja mittlerweile auch schon viele Kinder können. Und ich glaube, da geht es auch langfristig immer stärker hin, dass diese Schnittstelle, wie wir sie heute kennen, ich habe einen Computer vor mir, der hat eine Oberfläche und da bewege ich die Maus oder wie auch immer, dass das vollständig verschwindet, weil nur dann kann ich es eben auch intuitiv benutzen.
Aber gerade wenn es um Kindern geht oder auch um andere Menschen, wenn so Roboter, die völlig selbstständig und ohne erkennbare technische Bedienung funktionieren, wird das ja wirklich zu was Sozialem. Cynthia Breezel, die Leiterin der Personal Robots Group am MIT, hält ja Robotik auch für eine soziale Technologie. Und da muss man sich ja fragen, der Roboter lernt, mit dem Menschen umzugehen, aber was muss der Mensch lernen, um mit dem Roboter umzugehen? Also wird das dann tatsächlich zu was Sozialem oder wie wird das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine?
Wir sind jetzt schon an dem Punkt, dass es hochgradig sozial ist. Das war es auch schon Jahrzehnte bevor. Also es gibt in den 1980er Jahren wurde auch am MIT eine der ersten sehr, sehr simplen Interaktionssysteme entwickelt, wo man einfach freie Sätze in ein Computerprogramm eingeben konnte und das hat das so auf sehr krude Mittel eben interpretiert, die Sätze, und hat dann geantwortet. Das könnten heutige Informatikstudenten an der TU Berlin wahrscheinlich an einem Wochenende programmieren, so vom Level her. Das Interessante war bei diesem Interaktionsprogramm, dass die Professorin, die das mit ihren Studenten entwickelt hat, gemerkt hat, dass die Studenten sich alleine in das Zimmer mit dem Computer auch spät abends setzen und sehr persönliche Gespräche mit diesem Programm haben, obwohl sie wissen, das ist nur ein Computer, obwohl sie es vielleicht sogar selbst programmiert haben. Da reden wir von vor 25, 30 Jahren. Und ich glaube, dass die Frage ist nicht, was muss der Mensch lernen, damit er mit dem Roboter umgehen kann, sondern wir Menschen sind sehr gut darin, uns anzupassen. Ein Roboter muss gar nicht so furchtbar gut sein, damit wir vergessen, dass es ein Roboter ist und es einfach als Wesen, egal ob es jetzt menschlich ist oder nicht, einfach akzeptieren.
Nun können ja Roboter auch Fehler machen, die schwerwiegend sind. Und wenn Roboter zunehmend zu eigenständigen Wesen werden, wenn sie selbst lernen, nicht nur rein auf Basis einer einmaligen Programmierung sich verhalten, wer haftet denn dann eigentlich für sie? Brauchen wir ein eigenes Roboterrecht in der Zukunft?
Das ist eine gute Frage. Also es gibt ja diese uralten 3 bzw. 4 Gesetze von Asimov, dass ein Roboter eben Menschen keinen Schaden zufügen kann, dass ein Roboter Menschen helfen muss und sich selbst nicht gefährden darf. Und jetzt gibt es eben schon erste Experimente, dass Roboter Befehle von Menschen verweigern. Also aktiv verweigern, das ist so ganz simpel. Und ein Roboter läuft über den Tisch, ist an der Tischkante und der Mensch sagt, lauf weiter. Und der Roboter sagt, nee, kann ich nicht machen, weil er sich eben selbst schützen will. Das sind natürlich zugespitzt ganz, ganz essentielle Fragen. Ich weiß nicht, ob man langfristig sich über ein Robotergesetz Gedanken machen muss, weil ich glaube, dass es immer besser ist, neue Phänomene auf bestehende Gesetze und bestehende gesellschaftliche Verträge runterzubrechen. Die Haftungsfrage, glaube ich, ist nicht so komplex, wie man sie sich jetzt vorstellt, weil irgendjemand stellt diesen Roboter her. Und da haben wir schon heute sehr relativ verlässliche Konzepte, die einfach sagen, wenn du der Hersteller bist und es ist ein Produkt und das Produkt hat eine Fehlfunktion, dann bist du dafür haftbar. Ist ja auch dieselbe Debatte bei autonomen Autos. Also das sehe ich, die Haftungsfrage sehe ich nicht so kritisch. Grundsätzlich gesetzliche Frage als gesellschaftlicher Vertrag, das wird, glaube ich, spannend.
Also das heißt, der Roboter ist keine natürliche oder juristische Person, sondern bleibt weiterhin eine Maschine, also ein Werkzeug, das jemand hergestellt hat.
Für meine Begriffe schon. Ja, also ich glaube, da bin ich vielleicht ein bisschen konservativ eingestellt, dass ich glaube, am Ende des Tages hat diesen Roboter jemand hergestellt. Wir sind noch nicht an dem Zeitpunkt von Matrix, wo sich Roboter selbst herstellen durch andere Roboter und Maschinen. Dann wird es tatsächlich tricky werden mit der Haftungsfrage.
Es ist ja immer wieder Militär und die sind ja auch anscheinend die Hauptgeldgeber. Wie ist denn das, als Robotikfachmann zu arbeiten und dann immer in Gefahr zu laufen, man stellt da Kriegsmaschinen her?
Dadurch, dass es so hochkomplex ist, ist es für viele einfach eine technische Herausforderung, das zu lösen. Und im Hinterkopf ist man sich bewusst, ja, okay, ich bin halt bei Boston Dynamics und wir arbeiten fürs Militär. Und ich glaube, das ist ein interessanter Punkt, den du auch angesprochen hast. Wie kriegen wir da auch ein stärkeres ethisches Bewusstsein bei den Ingenieuren, weil sie eben in ihrem Alltag immer wieder Grenzen überschreiten. Und im Labor man das sicherlich alles rechtfertigen kann, wenn dann aber später daraus ein Produkt wird und das eingesetzt wird, vielleicht ganz andere Konsequenzen zustande kommen. Und da ist man in der Informatik jetzt so langsam dabei, vielleicht auch an den Universitäten Ethik, Technikfolgenabschätzung und so weiter mit rein in das normale Informatik-Curriculum zu nehmen. Das sind allerdings erst die Anfänge und ich glaube, das bräuchten wir viel mehr. Also diese Verbindung von, natürlich hast du gesellschaftliche Auswirkungen als Ingenieurin, als Informatiker, weil du erschaffst Technik und in dieser Technik, weil sie Menschen erschaffen ist, sind immer soziale Werte drin. Egal, ob du es bewusst gemacht hast oder unbewusst, aber deine Technik ist niemals neutral, nie.
Ja, bevor wir uns Gedanken darüber machen müssen, ob Roboter als juristische Personen gelten können, wird also noch einige Zeit vergehen. Aber es ist dringend geboten, dass Gesellschaft und Wissenschaft die ethischen Regeln für diese neue Technologie aushandeln, sagt Jan-Peter Kleinhans von der Stiftung Neue Verantwortung im Breitbandgespräch. Wir danken.